Guten Morgen allerseits. Ich soll euch Grüße sagen aus Calw, von einer kleinen Gemeinde in Calw, in der ich vergangenen Sonntag gepredigt habe. War ich fast in deiner Heimat? Nicht ganz, fast. Mehr in meiner Heimat. Ja, lasst uns beten. Herr Jesus, wir wollen dich loben und preisen für diesen Morgen. Danke, dass deine Güte und Gnade und Treue, deine Barmherzigkeit, deine Heiligkeit, deine Größe, all das ist wieder ganz neu. Du bist unser Gott, Herr. Wollen dich bitten, dass du uns heute Morgen dein Wort wirklich öffnest, dass wir es verstehen, und möchten dich bitten, dass du uns persönlich begegnest, dass wir verändert aus diesem Gottesdienst kommen. Danke, dass wir mit dir rechnen können, Herr. Amen. Zwei Wundererzählungen, der Petrus in den Fußspuren Jesu. Das, was Jesus getan hat, Heilungen, Dämonen austreiben, sogar bis hin zur Totenauferweckung, das tut nun der Petrus. Oder soll ich besser sagen, Jesus durch ihn. Jesus durch ihn. Ich finde es faszinierend, wie sich Gottes Wort hier im Leben des Petrus erfüllt. Als der Andreas diese Begebenheit eben vorgelesen hat, habe ich gedacht, das kann ja kaum sein, was da steht, oder? Dass Petrus, ein sündiger Mensch, zu einer Verstorbenen sagt, steh auf, und sie steht auf. Sie hat nicht nur geschlafen, sie war nicht scheintot oder sonst, sie war tot. Und Gott mit seiner Auferstehungskraft holt sie wieder ins Leben zurück. Eine faszinierende Begebenheit, wie Jesus einen Menschen so außergewöhnlich gebraucht. Hier erfüllt sich das, was Jesus angekündigt hat. Im Missionsbefehl, da heißt es, Markus 16, Jesus spricht zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Und dann heißt es, denen, die zum Glauben kommen, werden folgende Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In neuen Sprachen werden sie reden. Schlangen werden sie mit bloßen Händen aufheben. Tödliches Gift trinken, das wird ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Das ist die Ankündigung, die Jesus, als er ihnen diesen Auftrag gibt, allen Menschen das Evangelium zu bringen, mitgibt. So wie er in Matthäus 28 sagt, mir ist alle Macht gegeben. Alle Macht. Gestern und vorgestern hatte meine Frau mit Mitarbeitern wieder einen Einsatz auf der Straße in Bonn. Und so wie bei den letzten Einsätzen auch, waren da wieder Salafisten, die nicht angenehm waren. Da wünscht man sich doch manchmal, soeben vielleicht auch ein Wunder in den Raum werfen zu können. Und es passiert das, was hier steht, nämlich die Menschen kommen zum Glauben. Die Menschen kommen zum Glauben. Habt ihr euch das auch schon mal gewünscht? Wenn Menschen so richtig total verhärtet, verschlossen waren, dass Gott ein Wunder tut und das Herz geht auf und Gottes Wort trifft mitten ins Herz und der Mensch ist verändert. Ich wünsche mir das nicht nur bei Menschen, die sich noch gegen Gott ganz verhärten. Ich wünsche mir das auch bei Christen und ich wünsche mir das manchmal auch bei mir selbst. Dass Gott mal soeben ein Wunder tut und alles ist anders. Alles ist anders. An der Stelle bin ich in der Vorbereitung ein wenig erschrocken bei dem Gedanken. Und ich habe mir überlegt, wie bringt Gott denn den Petrus dazu, dass ihm so viel anvertraut ist? Denn das ist ja nicht normal, das ist ja nicht wenig, was der Petrus hier erlebt. Wie bringt Gott den Petrus dazu, dass er mit so einer Vollmacht bis hin zur Totenauferweckung richtig umgehen kann? Und das soll heute Morgen das Thema sein, diesen Weg der Vorbereitung. Ich weiß, das ist vielen von euch bekannt. Ich finde das immer wieder zum Staunen. Da ist ja in Johannes 1, Vers 40 bis 42 eine erste Begegnung mit Jesus. Da heißt es, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von beiden, die auf Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt der Gesalbte. Hätte gern in den Kopf und vielleicht auch in das Herz von Petrus schauen wollen an der Stelle. Wenn da sein Bruder Andreas, den er ja sehr, sehr gut kennt, kommt und sagt, wir haben den Messias gefunden. Einfach aus dem Nichts tritt Jesus ins Leben von diesen Menschen. Er war, lesen wir auch in Johannes 1, vorher nicht bekannt. Niemand wusste, wer Jesus Christus ist. Und der Andreas erkennt schon, wir haben den Messias gefunden. Und dann führt der Andreas seinen Bruder Petrus zu Jesus. Jesus schaut ihn an und spricht, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas genannt werden. Kephas, das bedeutet Fels. Ist euch aufgefallen, was hier fehlt? Eine Vorstellung. Jesus weiß ganz genau, wer da kommt, obwohl er diesen Petrus offenbar noch nicht gesehen hat. Und als dieser Mensch ihm zum ersten Mal begegnet, da hat Jesus schon einen Plan für ihn. Einen Plan. Du bist Kephas, Fels. Das gibt ein Fundament. Da kann man drauf bauen. Wie hätte ich reagiert, wenn Jesus mir so entgegentritt? Das ist irgendwo, ja, vielleicht zum Jubeln, aber dann schrickt man doch erstmal zurück. Ich, ein Fels, auf den man bauen kann, wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Wenn wir noch ein bisschen das Naturell von Petrus im Blick haben, seine eher ungestüme Art, seine Selbstsicherheit, sein Sendungsbewusstsein, dann hätte ich menschlich gesehen fast ankündigen wollen, das wird schwierig. Das wird schwierig mit Petrus, wenn Jesus, wenn du ihm so etwas anvertraust. Dann kommt da auch wieder ganz früh eine Begegnung in Lukas 5. Da stieg Jesus in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte die Menge vom Boot aus. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus ins Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Simon entgegnet, Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Da kann ich mich sehr, sehr gut finden. Da will mir doch einer in das Metier reinreden, wo ich mich auskenne und er sich nicht. Mir, dem Fischer, will dieser Jesus, der nicht Fischer gelernt hat, war er überhaupt schon mal fischen, sagen, wie man fischt. Kennt ihr das? Wenn einer einem in den Bereich reinreden will, wo man denkt, man hat eigentlich Selbstkompetenz. Und das ist nicht nur auf der irdischen Ebene so. Wenn wir ganz ehrlich sind, das ist doch auch so, wenn Gott uns sonst ins Leben reinreden möchte, oder? Herr, ich bin doch auch selber groß. Was willst du mir denn schon wieder dazwischenfunken? Ich nenne es mal ganz bewusst so. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das wünsche ich uns auch allen. Selbst dann, wenn uns Gott irgendwie quer zu kommen scheint, dass wir trotzdem auf ihn hören, auch wenn wir es erstmal nicht verstehen und vielleicht noch nicht mal für sinnvoll halten. Das taten sie und fingen eine große Menge Fische, ihre Netze aber drohten zu reißen. Da winkten sie den Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und mit ihnen Hand anlegen. Die kamen und sie machten beide Boote so voll, dass sie beinahe versanken. Das muss für den Fischer Petrus und seine Mitarbeiter, die dabei waren, das Erlebnis ihres Lebens gewesen sein. Da, wo du menschlich gesehen gar nichts mehr fängst, da plötzlich sind so viele Fische, dass ein zweites Boot zu Hilfe kommen muss und die Boote sogar zu sinken drohen. So viele Fische werden hier gefangen. Begeisterung als Reaktion. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und alle mit ihm erschraken über den Fang, den sie getan hatten. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Begegnung im Leben von Petrus. Und das ist auch die entscheidende Begegnung im Leben von jedem von uns. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ihr zum ersten Mal vor Gott wart und erkannt habt, das ist der heilige Gott. Das ist der heilige Gott. Der ist so ganz anders als ich. Der ist heilig. Der ist ohne Sünde. In ihm ist keine Finsternis. Ich passe an sich überhaupt nicht zu diesem Gott. Könnt ihr euch an den Moment erinnern? Ich hoffe, dass jeder diesen Moment schon erlebt hat und auch immer wieder erlebt. Vielleicht hat auch der ein oder andere einen Moment erlebt, wo er vor diesem heiligen Gott eher auf dem Boden lag. Das ist eine Gebetshaltung, die bei uns Freikirchlern, protestantischen Christen sehr, sehr unüblich geworden ist. Leider, denn sie ist sehr, sehr biblisch. Vor Gott wirklich auch auf dem Boden liegen und einfach ergriffen sein von dieser Heiligkeit Gottes. Er sagt hier: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist der biblische Hintergrund. So wie Jesaja in Jesaja Kapitel 6 in den Himmel schaut und fürchtet, ich muss sterben. So wie die Eltern Gideons Angst haben, als der Engel des Herrn ihnen begegnet und sie merken, das ist Gott. Und einige andere begegnen haben. Kennst du den Moment, wo du denkst, du musst vor der Heiligkeit Gottes vergehen, sterben? Das ist ein erster Moment, wo Petrus' Leben wirklich auf den Kopf gestellt wird. Das ist eine Begegnung, die alles ändert. Und das sagt Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Ganz, ganz typisch in dem Leben des Petrus. Begegnung mit Jesus und Auftrag. Ich bin so froh, dass uns Gott nicht einfach einen Auftrag gibt und jetzt geh mal los und mach. sondern erst begegnet er uns und sendet uns. Und dann führt er es in unserem Leben durch. Matthäus 16. Da fragt Jesus seine Jünger, für wen halten mich die Menschen? Das war ja die Frage, wenn wir die Evangelien lesen. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Für wen halten sie ihn? Und die Jünger antworten, die einen halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen der Propheten. Er aber fragt sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Am liebsten würde ich jetzt aufhören, meine Lieben. Und jeden von uns mit dieser Frage in die Stille entlassen. Mich selbst auch. Wer bin ich, fragt Jesus, in deinem Leben? Wer bin ich? Bin ich wirklich dein Herr und Heiland, dein Retter? Bin ich wirklich der heilige Gott, der dein ganzes Leben durchdringt? Bin ich wirklich der Vater im Himmel, der dir all deine Liebe zeigt und dich erzieht und der dich ans Ziel bringt? Für wen haltet ihr mich? Da antwortet Simon Petrus, du bist der Messias. Das hatten wir schon mal eben bei seinem Bruder Andreas. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Sohn des lebendigen Gottes. Ich nehme noch gleich ein anderes Bekenntnis von Petrus dazu in Johannes 6, Vers 69. Das war da, wo alle Jesus verlassen haben. Johannes 6, 69. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Was für Erkenntnisse macht der Petrus? Da ist Jesus auf dieser Erde ein Mensch. Ganzer Mensch, ein Mensch, der Hunger und Durst hat, ein Mensch, der müde ist, ein Mensch, der auch schwach ist. Und der Petrus erkennt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Heilige Gottes. Auch hier in Matthäus 16 kommt es gleich wieder zu einem Auftrag. Da heißt es, Matthäus 16, Vers 18, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Jetzt sind wir wieder bei diesem Felsen. Der Felsen, auf den kann ich meine Gemeinde bauen. Auch das wurde in protestantischen Kreisen schon so viel diskutiert. Wer soll ich anfangen mit? Auf diesen Felsen soll ich meine Gemeinde bauen? Nehmen wir doch einfach unsere Apostelgeschichte. Jesus lässt die erste Gemeinde, die Urgemeinde in Jerusalem, mit Petrus beginnen. Ein Fels. Und zwar wirklich ein Fels in der Brandung, wie man so schön sagt, der mitten in Verfolgung und Verhör vor dem Hohen Rat und Gefängnis und Steinigung des Stephanus und was das so alles war, am Wort Gottes und an Jesus festhält, und mit ihm beginnt Gemeinde. Und es ist auch dieser Fels, das haben wir vor wenigen Wochen erlebt, und in dem Geschehen sind wir auch gerade, mit dem die Heidenmission beginnt. Vorher nur Juden, und jetzt kommen die Heiden dazu. Ein Fels, auf den kannst du bauen. Ja, jetzt aber, jetzt kann doch der Petrus endlich durchstarten, oder? Wirkliche Gotteserkenntnisse, wirkliche Gottesbegegnungen, 3 Jahre ungefähr, Jesus leibhaftig hier auf der Erde erlebt, von ihm gelernt, von ihm verändert worden, ich sage mal bewusst von ihm erzogen worden, verändert worden. Jetzt kann doch der Petrus durchstarten, oder? Die meisten wissen, wie es weitergeht. Matthäus 26, da sagt Jesus zu ihnen, zu den Aposteln: Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir zu Fall kommen. Petrus: Wenn alle an dir zu Fall kommen, ich werde niemals an dir zu Fall kommen. Jesus sagt zu ihm: Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Jetzt denkt man, jetzt ist aber mal ein Punkt gesetzt, oder? Wenn Jesus auch noch sagt Amen, das ist eine Schwurformel, das ist wirklich so. Du wirst mich dreimal verleugnen. Dann müsste der Petrus doch jetzt mal seinen Mund halten. Da sagt Petrus zu ihm: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Das ist fast, ja, das ist eigentlich selbsterklärend, da braucht man nicht mehr so viel dazu sagen. Ich kann euch nicht sagen, was genau im Petrus vorgeht. Ich wüsste nur, dass es bei mir ein Stück weit Stolz auf meine Glaubenskraft wäre. Das kann mir nicht passieren. Vielleicht steckt auch das forsche Wesen mit drin. Ganz sicher steckt aber auch der gute Wille mit drin. Kennst du das, wenn man sich so ganz sicher ist, auf einem Fundament mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen, geistlich auch? Gewisse geistliche Siege erlebt zu haben, da hat einem Satan wieder attackiert und man konnte mit Jesu Hilfe, Jesus in uns, überwinden. Und man hatte vielleicht sogar mehrere geistliche Siege. Dann konnte man anderen Menschen auch noch helfen. Dann war man tätig für Jesus und. Man denkt, man steht so richtig mit beiden Beinen geistlich auf dem Boden. Und jetzt kann mir doch nichts passieren vom Satan. Das ist genau der Moment, wo der Fall dann plötzlich und tief kommen kann. Ich würde euch wünschen, dass ihr das noch niemals erlebt habt, aber das wäre kein ehrlicher Wunsch, weil ich fürchte, dass das jeder schon erlebt hat. Ich würde wünschen, dass das keiner erleben muss, ja. Falsche Sicherheit. Es kommt zum Fall. Der Petrus, Jesus wird verhört vom Hohepriester im Haus des Hohepriesters Annas in Jerusalem. Und eine Magd tritt zu ihm. Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnet es vor allen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Nochmal, dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Ich kenne den Menschen nicht. Natürlich, auch du bist einer von ihnen. Deine Sprache verrät dich ja. Man hat nämlich gemerkt, wohl an seinem Aramäischen, dass er aus Galiläa kommt. Da begann er zu fluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und dann krähte der Hahn. Also er ist sogar bereit, aus Angst an der Stelle wohl, zu schwören, dass er Jesus nicht kennt. Eben noch: Ich bin bereit, mit dir zu sterben. Und jetzt ganz unten. Ich möchte schließen mit Johannes 21. Da sind wir in Galiläa. Jesus ist mittlerweile ans Kreuz gegangen, ist auferstanden, ist den Jüngern begegnet, hat sie nach Galiläa geschickt. Und sie sind fischen und Petrus erkennt den Auferstandenen am Ufer. Jesus macht ihnen Frühstück. Jetzt muss ich mal diese Szene vorstellen, wie das ist, wenn der Auferstandene einem, wenn man hungrig und durstig früh morgens vom Fischen zurückkommt, das Frühstück bereitet, sich selbst um das leibliche Wohl kümmert, der Auferstandene. Dann heißt es in Johannes 21, Vers 15, als sie gegessen hatten, sagt Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Jesus hätte doch sagen können, du wolltest doch sogar mit mir sterben, Petrus, oder? Nein. Er fragt ihn nach seiner Liebe. Liebst du mich? Und da geht es noch weiter in dieser ersten Frage. Es kommen ja noch zwei weitere Fragen. Liebst du mich? Hier geht er noch etwas weiter. Jesus fragt, liebst du mich mehr als diese? Mehr als diese. Im Theologiestudium in Basel hatte ich einen Mitstudenten, der hat am Ende seines Studiums gemeint, als ich mit dem Studium begann, wollte ich ein Stern am evangelikalen Himmel werden. Ein Stern am evangelikalen Himmel. Und er hatte dann wohl feststellen müssen, dass mit so einem Wunsch man vielleicht ganz schnell eine Sternschnuppe wird, die kurz aufleuchtet und verglüht. Ich glaube, dass bei Petrus mit seinen ganzen Gaben genau das hätte passieren können, wenn ihn Jesus nicht in diese brutale Schule genommen hätte. Ihn ganz tief hat fallen lassen und ihn dann fragen, du, wie sieht es mit deiner Liebe zu mir aus? Liebst du mich mehr als diese? Bildest du dir ein, dass du geistlicher bist als die anderen? Bildest du dir ein, dass du besser an mir festhalten könntest? Bildest du dir ein, dass du mir mehr opferst? Bildest du dir ein, dass du geistlicher bist als andere? Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt ein zweites Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ein drittes Mal, Simon, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, du siehst doch, dass ich dich lieb habe. Jesus erspart ihm das nicht. Er weist ihn auf seine Überheblichkeit, das über die anderen Stellen hin, mehr als die anderen lieben. Und mit dem dreimal Fragen natürlich an das dreimal Verleugnen, ja. Es wäre fatal, wenn Jesus auch über unsere Sünden einfach hinwegginge und sagen würde, Schwamm drüber, du hast zwar nichts eingesehen und nichts gelernt, aber wir vergessen es mal. Nein, das ist heilsam. Das bringt Heil, wenn Jesus uns der Sünde überführt und das an der Beziehung zu ihm festmacht. Und dann bekommt Petrus den Auftrag, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Dreimal liebst du mich, dreimal den Auftrag wiederholt. Der, der eigentlich am Boden ist, der völlig versagt hat, bekommt jetzt wieder das Hirtenamt. Das ist Jesus, der ihn mit so viel Vertrauen wieder zum Fels, zum Fundament, menschlich gesprochen, für die jetzt gleich beginnende Gemeinde macht. Das ist Jesus, der in seiner Liebe uns schwache Menschen gebrauchen will. Wir sind eingestiegen mit Wundern, Wunder tun. Wenn wir Menschen davon überzeugen wollen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und der Heilige Gottes, dann wären doch Wunder hier in Bonn auf der Straße so praktisch. Ich habe euch versucht, den Weg aufzuzeigen, den Gott mit Petrus geht, bis er ihm diese Wunder auch anvertrauen kann. Das sind Begegnungen, da ist ein tiefes Erkennen, dass das der Heilige Gott ist. Da ist Zerbruch. Und wir haben in den letzten Monaten, wo wir durch die Apostelgeschichte auch gegangen sind in den Predigten, auch gemerkt, wie es weitergeht. Was jetzt kommt nach Johannes 21 mit Gefängnis und Verfolgung und dem Stephanus, der getötet wird und was alles noch ist. Das ist der Weg Gottes. Ich wünsche uns allen, dass wir immer wieder zum heiligen Gott kommen, ganz neu über ihn staunen lernen, von ihm gefestigt werden, indem er uns reinigt, und immer wieder von ihm gesandt werden zu den Aufgaben, die er uns gegeben hat. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich staune immer wieder über dich, wie du bist und wer du bist. Ich kann nur staunen über deine Heiligkeit und deine Gerechtigkeit und deine Allmacht, deine Größe. Ich kann nur staunen darüber, dass du dich doch mit uns Menschen abgibst und das nicht nur gezwungenermaßen, sondern in all deiner Liebe. Ich möchte dir danken, wie du den Petrus verändert hast, wie du ihm ganz persönlich begegnet bist. Ich möchte dir danken, Herr, dass du auch jedem von uns begegnest, in deiner Liebe, in deiner Barmherzigkeit, in deiner Treue, in deiner Heiligkeit. Und möchte dich für jeden von uns bitten, dass du uns hilfst, offene Augen und offene Herzen für dich zu haben, dass wir mehr von dir erkennen, dass wir uns dir auch stellen, wo es Sünde und Versagen in unserem Leben gibt, und dass wir uns von dir aufrichten und verändern lassen. Danke, dass du treu bist und mit uns ans Ziel gehst. Du bist der heilige Gott und unser Vater. Amen.